aus dieser Zusammenarbeit haben sich teilweise wirklich Freundschaften auch entwickelt über die Jahre und Jahrzehnte. Und das ist etwas, was man sich zu Beginn nicht vorstellen kann. Man sagt, ja, Mittelstand, ja, das ist alles ein bisschen familiärer. Aber dieses bisschen familiärer hat schon etwas ganz besonders Positives, was es mit sich bringt.
Heute darf ich zu Gast sein bei Michael Hofer, Geschäftsführer von Electronic Partner Austria. Mit rund 850 Mitgliedern die größte Elektrofachhandelskooperation in Österreich. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's. Hallo lieber Michael, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch. Danke, dass ich da sein darf.
Es ist mir eine große Freude, lieber Gregor. Herzlich willkommen bei uns in der Zentrale, bei uns in unserem kleinen, feinen Reich. Ich sehe es als großes Privileg an, dass du mich heute interviewst und dass wir ein gemeinsames Gespräch führen dürfen. Und ich freue mich ebenfalls auf unseren heutigen Termin.
Starten wir gleich direkt rein. Wie bist denn du in deine Rolle gekommen? Wie bist du Geschäftsführer hier geworden? Wie war denn diese Entwicklung dahin?
Ja, das ist eine super Frage. Sowas kann man auch irgendwie nicht planen. Man braucht, glaube ich, auch sehr viel Glück dazu. Aber es, glaube ich, kommt immer darauf an, zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit im richtigen Moment zu sein. Und ja, da hat bei mir einfach alles zusammengestimmt. Zuerst einmal war es bei mir so, wie bin ich überhaupt zu Elektronikpartner gekommen? Ich habe ein Realgymnasium absolviert, habe danach Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuni in Wien studiert, war relativ früh fertig, habe noch überlegt, ob ich mein Doktorat machen soll, habe dann gesagt, eigentlich nein, ich möchte raus, ich möchte arbeiten, ich möchte ins Berufsleben einsteigen, war hoch motiviert, habe im Vorfeld einige Nebenjobs gemacht, um mein Studium auch mitzufinanzieren. Meine Eltern haben mich auch sehr, sehr unterstützt, auch in dieser Zeit und generell, dem bin ich bis heute noch sehr dankbar für alles und ja, habe dann über einen Headhunter für unsere Branche bin ich durch Zufall zur Elektronikpartner gekommen. Das war auch sehr kurios. Am Weg zum Vorstellungsgespräch ist mein Auto dann eingegangen, mitten auf der Dresdnerstraße. Mein Chef, meinen zukünftigen Chef angerufen, es tut mir furchtbar leid, ich komme zu spät, aber ich kann das Auto nicht stehen lassen. Vielleicht war es auch dann Mitleid oder mein ölverschmiertes Aussehen dann, dass er gesagt hat, ja komm, wollen wir das gemeinsam probieren. Das war im Juli 2007 und so bin ich zur Elektronikpartner gekommen. Hatte dann dort die Möglichkeit, unsere Standorte zu digitalisieren, zu modernisieren, zu sagen, wo sind denn unsere Herausforderungen im Fachhandel, was kann man da besser machen. Habe in einem weiteren Entwicklungsschritt unser Marketing mit übernehmen dürfen. Und 2013 ist dann unser damaliger Geschäftsführer als Vorstand nach Deutschland komplementiert worden. Und er hat mir mit meinem Prokuristen gemeinsam die Chance gegeben, das Unternehmen zu führen. Und ich war damals 30 Jahre. Das war eine sehr, sehr besondere Zeit. Ich habe sehr viel lernen dürfen in der Zeit. Und ja, bin ihm sehr, sehr dankbar, auch dem Friedrich Sobol, für das, wie er mich gefördert hat und heute noch tut. Also war schon ganz besonders für mich auch als Mensch und als sehr junge Führungskraft damals, sich so entwickeln zu dürfen. Ja.
Also wirklich ein abenteuerlicher Start, Glück im Unglück.
Ja, total. Also es war im Juli 2013, wo ich in die Geschäftsleitung kommen durfte. Bin dann im Jänner 2016 Geschäftsführer geworden. Aber natürlich, der Elektrofachhandel in Österreich ist doch eine sehr männergeprägte Domäne. Und so der klassische Elektrofachhändler ist so 45 bis 50 Jahre alt und plötzlich sitzt so ein 30-Jähriger vor Ihnen und möchte jetzt erzählen, wie die Welt funktioniert. Also ich habe sehr viel Lehrgeld auch gezahlt, aber ich muss sagen, es war von Anfang an sehr wertschätzend. Unsere Fachhändler haben mir die Chance gegeben, haben mich immer sehr, sehr wertschätzend begegnet, haben gesagt, ein junger Mann, lassen wir den mal arbeiten, geben ihm Vorschusslorbeeren und im Nachgang bin ich Ihnen auch sehr dankbar an meinem Gegenüber, was die Händlerschaft betrifft, was die Lieferanten betrifft. Also da, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man als junge Führungskraft hier so akzeptiert wird.
Was begeistert dich denn an deiner Rolle jetzt?
Also ich bin jetzt seit 18 Jahren im Unternehmen. Also ich begonnen habe, ich dachte, ja, wie lange bleibst du denn hier und wie schauen deine weiteren Karriereschritte aus? Ich bin heute sehr dankbar, in so einem tollen mittelständischen Unternehmen arbeiten zu dürfen. Am meisten begeistert mich das wertschätzende Miteinander. Einerseits mit den Fachhändlern draußen, mit unseren Lieferantenpartnern auf Industrieseite, genauso auch wie mit meinen Mitarbeitern im Haus, mit unseren Partnerunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden. Also wir arbeiten bei Elektronikpartner sehr, sehr gut international zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit haben sich teilweise wirklich Freundschaften auch entwickelt über die Jahre und Jahrzehnte. Und das ist etwas, was man sich zu Beginn nicht vorstellen kann. Man sagt, ja, Mittelstand, ja, das ist alles ein bisschen familiärer. Aber dieses bisschen familiärer hat schon etwas ganz besonders Positives, was es mit sich bringt. Und wenn du dann mit Kollegen sprichst, die vielleicht in einer AG arbeiten und die heute sagen, ja, nächstes Quartal steht an, ich muss die Zahlen sofort liefern. Du hast bei strategischen Entscheidungen kaum Möglichkeiten, wirklich zu reagieren. Du musst sofort deine Zahlen liefern. Du kannst nicht sagen, ich gebe mal ein Dreivierteljahr oder Jahr oder vielleicht sogar mal einen längeren Zeitraum, um eine strategische Neuausrichtung zu machen und dann den Erfolg einzufahren. Und das sind schon Vorteile, die heute ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen hat, die ich sehr schätze. Ja.
Wenn wir auf besondere Momente, vielleicht auch kritische Momente zu sprechen kommen, welche Momente haben dich denn in deiner beruflichen Laufbahn besonders geprägt? Vielleicht auch kritische Momente, wo du im Nachhinein sagst, die haben mich besonders weitergebracht.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also gerade zu Beginn meiner Geschäftsleitungs- und Geschäftsführungskarriere, man ist ja voller Euphorie und voller Tatendrang und wahrscheinlich auch mit einer gewissen Naivität ausgestattet und sagt, ja, die Herausforderungen meiner Vorgänger, die sind ja alle super einfach lösbar. Was nicht so war, also das wäre absolut vermessen. Man hat auch manchmal den Eindruck, man möchte jemanden kopieren, was auch falsch ist. Also ich habe dann auch gelernt, man selbst zu sein, selbst seinen Weg zu gehen und sagen, ich bin anders als mein Vorgänger oder die Vorgänger, die waren. Und dass man einfach sich selbst treu bleibt, als Person, als Mensch. Ehrlichkeit ist das alleroberste Prinzip, finde ich. Also wenn das nicht gegeben ist, du merkst dir auch gar nicht, welche Geschichte du wem erzählt hast. Also ich habe ein gutes Gedächtnis, aber dafür reicht es nicht aus. Sondern wenn du heute einfach eine ehrliche Handschlagqualität heute ins Leben mitbringst und im Unternehmen genauso lebst wie auch im restlichen Leben, dann fährst du einfach auf lange Frist gut damit. Und das Besondere war halt, wenn ich heute Sachen anders machen würde, wenn du als 30-Jähriger beginnst und dann mit Lieferanten ins Gespräch gehst, aber dich noch viel zu wenig auf das Gegenüber versetzt, dich auf den Stuhl des anderen, was hat der für Ziele, was soll der umsetzen heute, was braucht ein Lieferant, was braucht ein Fachhändler. Also da machst du schon handwerkliche Fehler zu Beginn, aber wenn man die Chance bekommt, auch mal Fehler machen zu dürfen und dann daraus zu lernen, zu sagen, ja, ich setze mich heute immer auch auf den Stuhl des anderen, was hat denn der für eine Intention, was hat er für Unternehmensziele, die er verfolgen soll oder muss, dass man das auch versteht und in einer Partnerschaft dann beide zu einer Win-Win-Situation oder mehrere Parteien führt, dann wäre das auf lange Frist richtig gut. Und da habe ich am Anfang sicher viel zu wenig drauf geachtet und das sieht jetzt ganz anders aus.
Ich würde dich gern zum Thema Handschlagqualität fragen, weil es auch etwas, was mir persönlich unendlich wichtig ist. Ich aber immer wieder in Gesprächen gehört habe, dass das leider in der Geschäftswelt irgendwo abnimmt oder nicht mehr so gelebt wird wie früher. Ist das bei euch etwas, worauf viel Wert gelegt wird oder worauf sagst du, das wird noch gelebt?
Ja, Gott sei Dank. Also wir leben das auch jeden Tag und ich spüre das auch in unserem Umfeld. Es ist vielleicht eine Spur weniger geworden, da gebe ich dir recht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das, was man sich ausmacht unter Partnern, gerade auch zur Richtung Industriepartnern, aber auch beim klassischen Elektrofachhändler. Ich glaube, bei einem Fachhändler ist es noch viel wichtiger heute. Dieser typische Elektrofachhändler, der soll so ein Wunderwutzi sein, wie man auf Wienerisch sagen würde. Ja? Also jemand, der soll Unternehmer sein, Betriebswirt sein, der soll Mitarbeiter führen können, der soll seine Produkte kennen, der soll Service können, der soll Mitarbeiter führen und begeistern können. Also der soll wirklich alles können. Und so jemanden dann zu unterstützen innerhalb einer Verbundgruppe, dass der sich auf dich verlassen kann und sagt, wunderbar, ich weiß, der Michael und sein Team stehen hinter mir, die unterstützen mich bei meinen Herausforderungen tagtäglich, da brauchst du einfach Vertrauen. Und das braucht es aber auch gegenseitig. Und ich kann ihm nur sagen, als ich begonnen habe, die Händler haben mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und heute ist das so eine wundervolle, wertschätzende Zusammenarbeit geworden. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
Ich würde dich gerne noch fragen, sind da auch mal Fehler passiert in dieser ganzen Reise und was hast du auch aus diesen Fehlern gelernt, mitgenommen?
Die sind passiert, bleiben wir mal kurz beim Vertrauen. Ja, ich glaube immer an das Gute im Menschen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch wenn man bei einer Verbundgruppe von 850 Unternehmen österreichweit oder auch in Südtirol sind wir tätig oder dürfen wir aus Österreich heraus betreuen. Da sind über 20.000 Mitarbeiter in unserem ganzen Verbund dabei. da braucht es eine Euphorie, da braucht es Begeisterung, da braucht es Motivation, da braucht es gute Gedanken, wenn du an einer Spitze einer Verbundgruppe stehst. Und das, wenn ich mir heute die Nachrichten anschaue, dann siehst du immer genau das Gegenteil. Also ich denke, gerade hier haben wir auch eine Vorbildwirkung und eine motivierende Wirkung auch für unsere Mitgliedsbetriebe. Natürlich, bei aller Euphorie, wenn du immer begeistert und im guten Glauben reingehst, hast du halt auch Leute dabei, die das manchmal auch anders auslegen können. Die dann sagen, wunderbar, man reicht den kleinen Finger und nimmt dann die ganze Hand, wie man sprichwörtlich auch sagt. Also natürlich neigt man dann auch dazu, ausgenutzt zu werden, dass man auch überstrapaziert, dass man einmalige Hilfen als generelle Selbstverständlichkeit wahrnimmt. Also auch das ist eine feine Gratwanderung hier, auch nicht ausgenutzt zu werden, sondern dass man auch wirklich klar sagt, ja, es gibt mal auch vielleicht eine außerordentliche Unterstützung, Beratungsleistung, also immer, aber das ist nicht der Regelfall. Und daher hilft es auch immer wieder, sich selbst oder auch die Mitarbeiter dann mal wieder auf den Boden zurückzubringen, zu sagen, was ist denn unser Tagesgeschäft, wie können wir unsere Partner unterstützen und auch unsere Lieferanten und wo ist aber auch mal die klare Trennlinie, zu sagen, bis hier hin und weiter geht's einfach nicht. Ja, also da hat man dann auch viel erlebt über die Jahre, wo auch Leute über das Ziel hinausgeschossen haben, die gesagt haben, na, ich möchte mehr und mehr und mehr und mehr und dann geht's halt aber auch mal nicht.
Wo es dann auch einfach klare Worte braucht.
Ja, und das ist mir anfänglich natürlich auch schwer gefallen, ja, darf man auch so ehrlich sagen. Denkst du, ja, aber man versucht es dann allen recht zu machen, das ist sicher einer meiner großen Fehler zu Beginn, man versucht irgendwie einen Mittelweg zu finden und das funktioniert aber nicht. Ja, es braucht eine kleine Linie zu sagen, das geht und das geht aber auch nicht. Und das war ein Entwicklungsschritt, den ich sicher auch gemacht habe, zu sagen, ja, bis hierhin oder eben auch nicht mehr.
Lass uns über deinen Führungsstil sprechen, über Führung und Teamkultur allgemein. Hat sich dein Führungsstil über die Zeit verändert und wie führst du heute?
Der hat sich verändert, definitiv. Ich kann mich an meine ersten Zeiten erinnern, als ich begonnen habe. Also meine Mitarbeiter mögen es mir nachsehen, die sich angesprochen fühlen. Aber gefühlt jeden Tag am Abend des Arbeitstages sind die Leute zu mir gekommen und sagen, das sind so schwierige Aufgaben, die kann nur unser Chef lösen. Und jeden Abend ist mein Schreibtisch übergegangen. Ich habe mir gedacht, naja, wenn das so schwierig ist, das kann halt dann wirklich nur ich machen. Bin dann jeden Tag bis in die Nacht gesessen. Und die Jungs hat, ja, das kann es eigentlich nicht sein, dass ich dann rund um die Uhr arbeite und eigentlich die Sachen erledige, die andere zu lösen hätten. Und dann habe ich mich selber mehr mit dem Thema Führen auseinandergesetzt. Eben dann auch, wie kannst du auch Mitarbeiter dazu bringen, selbst Lösungen zu organisieren, sich selbst mit Themen auseinanderzusetzen und dass nicht auch die Leute sagen, das ist super bequem, ich gehe abends zum Chef, gebe ihm ein paar Aufgaben mit und morgen in der Früh ist alles für mich gelöst und ich kann wieder weitermachen. Und da habe ich viel lernen dürfen und das hilft mir heute unglaublich und da versuche ich heute auch diesen Lehrweg auch an meine jungen Führungskräfte weiterzugeben, dass die da auch die Möglichkeit haben, sich da zu entwickeln und Unterstützung zu haben von Tag 1 an. Ja. Ich habe auch viel vom Friedrich Sobol lernen dürfen, also meinem Vorgesetzten, der mich hat wachsen lassen, der mich hat Fehler machen lassen, der immer hinter mir gestanden ist und als Führungskraft wie als Mensch, der mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und das brauchst du heute. Das ist unglaublich wichtig, finde ich, als Führungskraft. Natürlich retrospektiv kann man das viel leichter einordnen, aber man hat ja manchmal doch das Gefühl, ich muss immer schauen, ob das eh noch läuft. Und das war bei mir eben nicht so, sondern mein Chef hat mich arbeiten lassen. Natürlich hat er immer auf die Zahlen alles geschaut, das ist ja auch richtig so, aber er hat mir den Weg nicht fix vorgegeben, wie ich es machen muss, sondern gesagt, das ist unser Ziel und den Weg definierst du selbst. Und das versuche ich eben bei meinen Mitarbeitern auch zu machen und sie dahingehend hinzubringen, ja.
Ich glaube, da ist die nächste Frage eigentlich fast aufgelegt. Welche Haltung lebst du vor und welche Werte stecken da auch dahinter? Vielleicht auch Werte, die du schon seit deiner oder von Kindertagen an mitbekommen hast?
Ja, das ist eine tolle Frage und ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben immer sehr viel Glück. Zuerst mal das Glück, dass du in Österreich auf die Welt kommst. Ich glaube, jeder, der in diesem Land leben darf, kann sich sehr privilegiert schätzen. Das Zweite ist, ich bin meinen Eltern unendlich dankbar. Die haben mich meinen ganzen Lebensweg begleitet, unterstützt, wie man sich es besser nicht vorstellen kann. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, tolle Schulen zu besuchen, meine Ausbildungen zu machen, eine Universität zu besuchen. Ich habe das dann auch angenommen, habe meinen Teil dazu erfüllt. Und ich denke aber, wenn du so ein Glück hast im Leben, dann soll man auch viel zurückgeben. Ich bin jetzt seit 1998 bei der Freiwilligen Feuerwehr beispielsweise. Dann war ich 15 Jahre im Kommando. Wir haben, ich weiß nicht wie viel, 100-jährige Hochwasser hinter uns, Brände, Personen suchen und ich weiß nicht was alles noch. Es hat mich als Menschen total weitergebracht. Die Dankbarkeit, die du von der Bevölkerung spürst, das Feuerwehrwesen alleine schon, dass du über Niederösterreich über 100.000 Menschen hast, die jederzeit füreinander da sind, die kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist sowas Wundervolles. Ich kann dir jeden empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, im Freiwilligendienst was zu machen, hier auch der Gesellschaft was zurückzugeben. Also ich bin mit Feuer und Flamme und Begeisterung Feuerwehrmann und werde das hoffentlich bis zu meinem Pensionsantritt auch sein dürfen. Das sind schon Prägungen, die ich habe, die ich versuche, meinen Leuten auch mitzugeben. Also es geht uns gut. Ich versuche, dass meine Mitarbeiter hier ein gutes Umfeld haben. Aber wenn es einem gut geht, darf man auch etwas zurückgeben. Es ist keine Einbahnstraße. Und das versuche ich zu leben. Ich hoffe, dass man das merkt, dass man das spürt, dass man das sieht. Aber eben hier in Österreich, hier in unserer Situation, es geht uns eben, wie gesagt, gut. Und ich denke, von dem her sind wir alle auch aufgefordert, das zu bewahren, das auszubauen und das nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Und das ist mir ein wesentliches Anliegen auch. Also es darf jeder ruhig ein bisschen mehr machen. Und ich versuche auch hier jeden Mitarbeiter gleich zu behandeln. Also gerade wenn, ich habe meine Reinigungskraft genauso gerne wie und wertschätzen gerne wie jede andere Kraft im Unternehmen. Und ich kann das überhaupt nicht, wenn man meint, man ist jemanden anderen gegenüber erhaben. Das ist, finde ich, der völlig falsche Weg. Das war auch bei mir in meiner Entwicklung sehr interessant. Du bist ja dann vom Kollegen zur Führungskraft geworden. Und ich habe immer gemerkt, so, wer war am Tag 1, als ich im Unternehmen begonnen habe, wertschätzend, freundlich, respektvoll zu mir? Und wo sind die, die dich nicht angeschaut haben? Und nach ein paar Jahren, wie du dann aufgestiegen bist, bist du dann irgendwann unter Anführungszeichen gut Freund geworden und dann hat man dich dann doch gerne gehabt. Und du weißt natürlich noch, wie der Tag 1 war. Also dann, das zeigt sehr viel über den Charakter des Menschen, wie man sich immer dem Gegenüber verhält. Und man sagt ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und es gibt keine Chance, keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und von dem her, das denke ich, sollten sich die Leute immer bewusst haben. Und der respektvolle Umgang ist was ganz Wesentliches. Und das lebe ich wirklich vor jeden Tag. Oder beispielsweise auch ein lauter Umgangston. Also auch ich ärgere mich oft über Sachen, wie ich glaube, das ist menschlich, das passiert jedem. Aber es gibt keinen Grund, mit jemandem herumzuschreien oder anderes. Man kann das auf sehr sachliche, normale Art und Weise lösen, aber es gibt keinen Grund mehr, da durch die Gegend zu brüllen oder sonstiges. Das ist einfach absolut nicht mein Stil. Respektvoller Umgang, das gehört einfach zum guten Stil dazu.
Bringt mich zu meiner nächsten Frage. Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das glaube ich eh schon jetzt angesprochen, was da dahinter steckt für dich. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen.
Ja, ich habe das in meiner Zeit oft erlebt, egal in welcher Hinsicht man das betrachten mag. Also jetzt beispielsweise, wenn Elektrofachhändler sich ansieht und man sagt, ja, das ist vielleicht ein mittelständisches Unternehmen mit 10 Mitarbeitern und man darf aus meiner Sicht niemals dazu neigen, sein Gegenüber zu unterschätzen. Und wir haben so wundervolle Unternehmen da draußen. Leute, die bereit sind, die Extrameile für die Kunden zu gehen. Kleinere Unternehmen, die sagen, ich habe 15.000 perfekt gepflegte Kundendaten, wo man sich denkt, wow, mit dem rechnest du gar nicht. Und wo wir dann sagen, wunderbar, können wir dich unterstützen, deine Konsumenten auf moderne Art und Weise anzusprechen. Wie bist du hier aufgestellt? Aber wo wir dann gemeinsam hier auch mit den Konsumenten arbeiten dürfen, unterstützen die mir für unsere Partner. Aber im ersten Moment denkst du dir, naja, was hat denn so ein Händler also für Kundendaten? Und da haben wir die großartigsten Erlebnisse, was unsere Händler heute haben. Um ein Beispiel zu nennen. Oder die Art und Weise, wie unsere Partner draußen Projekte abwickeln. Also wir haben vom kleinen Unternehmen bis zu den größten Elektriker des Landes in unserer Verbundgruppe mit über 1.000 Mitarbeitern, Einzelunternehmen. Und da siehst du, wie diese Unternehmen wachsen, wie sie ihre Unternehmenskultur leben, wie das zusammenpasst. Und das ist schon sehr, sehr lehrreich, wenn du da das betrachtest, wie Unternehmen in herausfordernden Zeiten auch mit 1.000 Mitarbeitern und mehr agieren. Also da haben wir großartige Partner draußen in der Gruppe. Aber genauso auch bei der Industrie, und ich möchte noch ein Praxisbeispiel bringen. Es gibt ja Leute, die sind immer geneigt, ja, das ist die Beziehung von Kunde zu Lieferanten und der Lieferant muss unter Anführungszeichen immer alles zahlen. Und dann gehst du mal essen und ja, es muss immer der und der und der. Es freut sich immer jeder und sagt, darf ich dich heute mal zum Essen einladen? Ja, es ist ja keine Einbahnstraße hier heute. Man kann ja auch jemandem mal anders ein Zeichen der Wertschätzung entgegenbringen. Und diese vielen Selbstverständlichkeiten oder dieses Fordern nicht. Und ich möchte auch immer mit beiden Beinen fest am Boden bleiben. Es ist nichts mehr selbstverständlich heute. Und die Wertschätzung darf auch gerne zu einem Lieferanten gehen. Weil die haben es heute auch nicht leicht. Gerade in multinationalen Konzernen, wo es brutale Zielvorgaben gibt. Also da sind auch unsere Lieferanten sehr gefordert. Wie kann man sich auf deren Stuhl setzen, die unterstützen? Was haben die für Herausforderungen? Ja, und da siehst du schon noch auf Augenhöhe, begegnest du denen so und sagst, wie können wir euch unterstützen, dass wir eine Win-Win-Situation schaffen? Oder sage ich, ich bin Kunde, das ist meine Forderung, friss oder stirb. Also da hat sich schon noch aus meiner Sicht die Zeit gewandelt, auch in der wertschätzenden Zusammenarbeit von der Lieferantenseite her. Ganz wichtig für mich.
Du hast jetzt Unternehmenskultur schon kurz in den Mund genommen. Ich würde gern fragen, wie das bei euch gelebt wird. Wie ist denn bei euch Unternehmenskultur? Wie ist das? Was macht das miteinander im Team aus? Vielleicht auch die Frage, wie feiert ihr Erfolge als Team im Team?
Da habe ich mich selbst auch verbessern müssen. Ja, ich habe vorletzte Woche einen tollen Satz gehört, dass man auch ein Unternehmen ermüden kann. Da habe ich gedacht, was meint die Dame eigentlich damit? Aber wenn man selbst immer auf 100% läuft und permanent nur andrückt, dann kommst du gar nicht einmal zu dem Moment, einmal zu sagen, wie waren die letzten Monate, was haben wir geschafft, dass man sich einmal gemeinsam freut. Ich habe einen extremen eigenen Antrieb und man kann auch damit Leute ermüden. Und da habe ich mich auch selbst reflektiert und so gesagt, wie kann ich auch mal einen Punkt machen und mal sagen, Leute, das war ein tolles Jahr oder ein toller Erfolg, ein kurzfristiger. Oder wir haben jetzt einige neue Partner in unserer Verbundgruppe, über die ich mich sehr freue. Und die bei uns ein neues Zuhause gefunden haben und dass man da auch mal kurz innehält und sagt, die kommen ja nicht zu einem, ja, weil wir halt eine schöne grüne Unternehmensfarbe haben, sondern weil wir einen richtig guten Job machen, weil wir verlässlich sind, weil wir vertrauensvolle Partnerschaften über Jahrzehnte gelebt haben und weil Händler sagen, ja, in dieser Verbundgruppe sehe ich meine Zukunft. Und das gehört ab und zu doch verinnerlicht und verdeutlicht und dann auch mal gefeiert und sicher eine Schwäche von mir, ja. Also ich bin dann so angetrieben, sagen weiter, 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 weiter und da ermüde ich manchmal meine Organisation und da gelobe ich meinen Leuten auch Besserung, ja. Aber zum Beispiel, wenn du über die Kultur sprichst, als ich begonnen habe, in meinem 2013 in der Geschäftsleitung, ich habe den ganzen Tag Energie gebraucht und ich habe angefangen, alles Mögliche an Zeug in mich reinzustopfen, einfach an Zucker, Schokolade und Co., damit ich den ganzen Tag unter Vollbetrieb laufe. 15 Kilo mehr, dreiviertel Jahr später habe ich gemerkt, mir geht es einfach elendig und mir hat keine Kleidung mehr gepasst. Und da habe ich begonnen, auch viel mehr auf meine Gesundheit zu achten. Ich mache jetzt 10-mal Sport pro Woche seit 10 Jahren, bin herrlich aufgestellt, für mich selber persönlich. Ich denke, du kannst geistig nur fit sein, wenn du körperlich auch fit bist und ausgewogen lebst. Und das versuche ich auch meinen Leuten mitzugeben. Also wir sind ein BGF-zertifizierter Betrieb. Wir achten darauf, dass unsere Leute beispielsweise so Kleinigkeiten haben wie frisches Obst oder viele andere Annehmlichkeiten auch während des Jahres. Aber auch, dass die Leute wirklich wissen, wenn jemand seine 38,5 Stunden arbeitet und alles erledigt hat, ist es für mich völlig in Ordnung. Ich brauche nicht, dass jemand 60 Stunden in der Woche im Büro sitzt, damit er zeigt, wie lange er sitzen kann. Das ist nicht das Ziel der Sache. Die Leute sollen ihren Job machen, sollen ihn effizient machen. Aber dieses 100-fach gescholtene Work-Life-Balance ist einfach wesentlich. Und ich merke in meiner Betrachtung, was so Kultur betrifft, dass die letzten Jahre, gerade von der Pandemiezeit begonnen, sehr herausfordernd für die Menschen war. Und man merkt, dass die Leute sehr viel Last haben. Und mein Wunsch ist einfach immer, dass ich sage, wir haben hier unsere heile Welt bei Elektronikpartner, versuchen wir uns die zu bewahren, da wird jeder viel zu leisten. Aber dann kannst du hier auch ein normales, gutes Leben führen, wenn du deine Leistung bringst. Aber das heißt nicht, dass du jeden Tag 15 Stunden arbeiten musst, um mir irgendwas zu beweisen. Das ist nicht der Plan. Ich habe Leute erlebt, die ausgebrannt sind, die über das Limit hinausgegangen sind und die nie wieder in die Spur gefunden haben. Und dann nimmst du einfach einen Schaden für dein Leben mit und das ist nicht mein Plan. Mein Wunsch ist, dass Leute hier an die Zeit bei EP zurückdenken und sagen, das war eine wunderschöne Zeit bei Elektronikpartner. Ich habe mich fachlich toll weiterentwickelt. Ich habe viel gelebt und gelernt. Aber ich bin auch vor allem menschlich gesehen worden und bin als Mensch wahrgenommen worden und menschlich auch gut behandelt worden. Das gehört einfach dazu. Am Ende des Tages sind wir Menschen und wenn wir das nicht leben, dann braucht es uns alle auch irgendwann nicht mehr. Also wenn du dir die Frage stellst nach der eigenen Wahrnehmung und nach dem eigenen Sinn des Unternehmens, wenn wir heute keine Geschäfte mehr zwischen Menschen machen, dann können wir irgendwann alle in Fernost oder Asien oder in Amerika die Ware einkaufen und dann braucht sonst nichts mehr dazu. Aber in meiner Wahrnehmung wird das immer zu einem Teil passieren, aber niemals komplett. Und die menschlichen Beziehungen und das menschliche Miteinander, das wird es brauchen, aus meiner Betrachtung. Und genau dort ist ein vertrauensvoller Fachhändler genau der richtige Ansprechpartner.
Lass uns ein bisschen hinauszoomen von eurem Unternehmen. Wo drückt denn aktuell der Schuh ganz allgemein in der Wirtschaft? Oder was sind aktuelle Herausforderungen, die du siehst? Gern auch auf euer Unternehmen bezogen, aber auch gern allgemein gesprochen.
Ha, das ist eine sehr weit gefächerte Frage. Wenn ich die Zeit bis zur Pandemie betrachte, dann hat gefühlt ein Jahr dem anderen geglichen. Es gab eine geringe Inflation, es gab ein ganz leichtes Wirtschaftswachstum, es gab immer ein leichtes Plus im Umsatz und alles hat so halbwegs immer sehr konstant funktioniert. Und mit der Pandemie gab es dann große Umbrüche auch in der Wirtschaft. Ich habe bei uns zu Beginn der Pandemie unsere Lieferanten befragt, die Großen, wie sie denn jetzt einschätzen, wie es weitergeht. Alle waren negativ eingestellt, inklusive mir. Wir haben uns alle epochal geirrt. Unsere Ware ist nachgefragt worden wie kaum was anderes. Und bis Mitte 2022 haben wir alle extremen Umsatzwachstum erzielen können. Und mit dem Jahr 2022 gab es dann auch die Trendwende. Also die Eigenheime waren umgerüstet. Jeder hatte seinen Kaffeevollautomaten, seine Küchenmaschine, neue Haushaltsgeräte und Fernseher. Und die Nachfrage ist zurückgegangen. Und du merkst einfach dann so in der Art und Weise, man möchte das dann nicht wahrhaben. Man spricht dann drüber und sagt, ja, wie schaut's aus, wenn es einmal runtergeht mit dem Umsatz? Richten wir uns in diese Richtung aus? Und das möchten einfach viele in der Szenariobetrachtung nicht akzeptieren. Die sagen, naja, wenn die Geschirrspüler mehr verkauft werden, wird in Zukunft auch so sein. Aber es gibt keinen Trend zum Zweitgeschirrspüler. Ja, der ist noch nicht da, vielleicht kommt der mal, würde mich freuen, aber aktuell nicht. Und das heißt, es werden irgendwann einfach geringere Stückzahlen dann verkauft werden oder halt auch bei anderen Segmenten und darauf sollten wir alle miteinander gleichermaßen reagieren. Wenn aber die Produktionslinien entsprechend hochgefahren sind, wenn neue Fabriken da sind, dann gehören die ausgelastet und man merkt einfach, wie dann ein Mengen- und Preisdruck zunimmt und das bei einem rückläufigen Markt, was die Margen einfach mehr und mehr unter Druck bringt. Darüber hinaus kommt der Situation, dass wir in Österreich einfach eine wesentlich höhere Inflation haben über Jahre mittlerweile als in anderen Ländern der Europäischen Union. Wir sind dann immer geneigt, zuerst mit dem Finger in das Ausland zu zeigen und sagen, bei den anderen ist es auch schlecht oder das darf aber nicht unser Anspruch sein. Es kann nicht unser Anspruch sein, als Österreich zu sagen, ja, wenn es anderen nicht gut geht, darf es uns auch nicht gut gehen. Wir sollten sagen, wir wollen immer best in class sein. Was können wir tun heute für den Standort? Ich finde, dass der Dialog in der Politik total verloren gegangen ist. Es gibt auch keine Fehlerkultur mehr. Du hast mich nach meinen Fehlern gefragt und davon gibt es leider einige, aber ich versuche daran zu arbeiten. Wenn ich heute einen Politiker frage, was er falsch gemacht hat, da würde kein einziger irgendein Wort nur einfallen. Da sagt jeder, das ist alles super. Ich habe es den Wählern nur zu schlecht erklärt, aber eigentlich ist alles wunderbar. Und das ist aber aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Und beispielsweise die extremen Lohnerhöhungen über die letzten Jahre, getrieben durch die Inflation. Ich verstehe auch jeden, der so einen Abschluss gemacht hat. Aber am Ende des Tages bekommen wir hier sukzessive einen Wirtschaftsnachteil, einen Wettbewerbsnachteil am Standort Österreich in der Produktion. Und da haben wir große Herausforderungen aus meiner Sicht politisch gesehen, hier den Produktionsstandort zu erhalten. Was können wir tun, dass Unternehmen sagen, ich mache einen neuen Produktionsstandort in Österreich? Und die Lösung kann nicht sein, es gibt eine Milliardensubvention, dass ich mir die Arbeitsplätze über den Umweg eigentlich selber zahle, dass ich ein Unternehmen ansiedelt, sondern unser Standort sollte von Grund auf attraktiv sein. Und da braucht es auch die richtigen Köpfe an der Spitze des Landes. Da braucht es Leute mit absoluter Fachausbildung, mit Erfahrung aus der Wirtschaft, die sagen, ja, ich bin dafür bereit, das zu machen. Und ich bin bereit, vielleicht auch unpopuläre Maßnahmen zu setzen, aber auch hier, ich habe vorher gesagt, ich kann es nicht allen recht machen, das war mal ein Fehler auch von mir. Und ich denke, das ist in Politik genauso. Man kann es nicht jedem recht machen. Manchmal ist der Moment, ich mache lieber zu Beginn eine unpopuläre Maßnahme. Jetzt haben wir 3 Jahre Inflation. Jetzt eine Maßnahme tut doppelt und dreifach weh und viel Schaden ist gar nicht mehr wegzunehmen. Und das ist teilweise wirklich unverantwortlich, was da passiert ist. Also das wird eine große Aufgabe für unsere jetzige Generation hier, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen, wie man so schön sagt. Also das ist eine große Challenge.
Gibt es Herausforderungen, an die du denkst, aus eurer Vergangenheit, aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, da könnte ich mir was mitnehmen für jetzt? Da habe ich vielleicht auch was gelernt, was ich jetzt anwenden kann?
Gute Frage, könnte ich jetzt ad hoc so nicht beantworten. Vielleicht eine andere Sicht von mir, wenn du sagst Herausforderung und so. Ich muss sagen, wenn ich heute meine Mitarbeiter denke, an die Mitarbeiter über 50, dann bin ich denen zutiefst dankbar, was die imstande sind zu leisten, was sie jeden Tag leisten für uns Unternehmen und unsere Partner. Also wenn ich denke, früher haben wir gesagt, ja, die Generation über 50 und die sind dann schon irgendwann schwer vermittelbar und kriegen die überhaupt noch einen Job? Also ich habe ein fantastisches Team, gerade bei den Ü50, die noch so aus der alten Garde kommen, die anpacken jeden Tag, die hohe Qualität und Erfahrung einbringen. Und ich muss sagen, also ich sehe das komplett anders. Also wir haben ein ganz, ganz großartiges Team in dem Bereich, wo viele sagen, ich nehme mal lieber dann zwei Junge, bevor ich da eine ältere, erfahrene Arbeitskraft einstelle. Und da bin ich doch auch anderer Meinung. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit älteren Mitarbeitern gemacht, die in der Routine und der Qualität und auch der Einstellung vor allem auch vielen Jungen etwas voraus sind.
Welche Entscheidung, die du getroffen hast, war mutig und hat sie sich gelohnt?
Was war mutig? Ich werde das später dann noch live zeigen. Ich habe eine Aufgabenstellung bekommen von meinem Chef und er hat gesagt, pass auf, wir haben im Elektrofach haben folgende Herausforderung. Wir haben standorttechnisch kleinere Läden im Vergleich zu einem Großflächenmarkt. Wie können wir diesen strategischen Nachteil kompensieren? Und dann haben wir ein virtuelles Verkaufsregal entwickelt. Und das war im Jahr 2011, also 14 Jahre her, ziemlich genau. Und haben dann gesagt, wie kann ich auf einem Verkaufsmeter auf digitale Art und Weise einen Großflächenmarkt kompensieren und Konsumenten heute begeistern. Das war ein hoher technologischer Invest, hoher monetärer Invest. Wir haben das dann präsentiert auf einer Fachveranstaltung, auf einer Messe mit unglaublicher Begeisterung. Und wir haben dann entschieden, einen hohen Invest für unsere Partner zu treffen, als Elektronikpartner, weil wir gesagt haben, ja, über dieses erweiterte Verkaufsregal können unsere Händler ihr Sortiment wirklich auf eine spielerische Art erweitern, Kunden begeistern und einen deutlichen Mehrumsatz schreiben, weil das Vertrauen zu den Konsumenten ist ja da, aber viele wissen gar nicht, was es alles in einem Elektrofachhandel zu kaufen gibt. Und das hat uns viel Geld gekostet und noch viel mehr gebracht. Da bin ich sehr stolz drauf, auch wie wir das gemacht haben. Wenn das heute jemand sieht, sagt, ah, das habt ihr von McDonald's, sage ich, nein, es war eigentlich umgekehrt, weil wir haben seit 2012 haben wir über 100 Standorte ausgestattet, später dann noch über 600 Standorte in der IP-Verbundgruppe. Also da haben wir viel geleistet, viel gemacht. Das war sehr mutig, sehr weiter Zeit voraus und im Nachgang eine goldrichtige Entscheidung und bin sehr stolz drauf auch. Und das Schöne ist, es war jetzt nichts Theoretisches, sondern ja, das kann man mal machen, sondern ich war selbst 7 Wochen lang auf Messen, habe dort diese Systeme präsentiert und Händler europaweit begeistert dafür.
Von lohnenden Entscheidungen auf die andere Seite, gab es Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest und haben sie vielleicht auch mal wehgetan?
Ja, Personalentscheidungen. Also ich habe gesagt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das ist richtig. Man hat sich das eine oder andere mal blenden lassen. Ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch, also ich brauche keine großen Theoretiker, die immer nur in der theoretischen Blase sind, weil wenn du immer nur in der Theorie bist oder nur theoretisch unterwegs bist und nichts praktisch machst, dann kannst du auch kaum Fehler machen, weil theoretisch klingt alles immer wunderbar. Und man merkt dann auch bei Leuten, die teilweise immer nur sehr, sehr kurz bei Unternehmen sind, wenn du gar nie die Chance hast, dein Konzept zu planen, dann umzusetzen und dann auch die Erfolge einzufahren. Wenn du immer schon sozusagen in der Umsetzungsphase dann weggehst und zum nächsten Unternehmen, dann hast du nie einen Proof of Concept. Du hast nie ein Feedback, auch wenn es ein negatives ist. Du kriegst nie Feedback auf deine Konzepte, sondern du bist immer nur in der theoretischen Blase, aber nie in der Praxis. Und das merkst du im Berufsleben. Manchmal fällt man auf solche Leute hinein und sagt, naja, der kann das schon. Und du nimmst jemanden aus der theoretischen Blase und praxisorientiert ist das nicht. Genauso auch wie eine Personalentscheidung, wenn jemand auch nicht zum Unternehmen passt. Meine Herausforderung und meine Aufgabe heute als Geschäftsführer ist es, ich mit einem liebenswerten Fachhändler in einem nicht urbanen Gebiet in Österreich genauso gut auszukommen wie mit einem Head of World von einem weltweiten Industriekonzern und dort die Gegebenheiten auch zu kennen, wie man den in seiner Landessprache anspricht oder wie man eine Visitenkarte übernimmt, wie man sich grüßt und sonstiges. Und das ist meine Aufgabe. Und es gibt einfach Leute, die wollen das nicht akzeptieren. Die sagen, ich bin so und so nehme ich, aber so funktioniert es nicht. Und ich denke, auch hier habe ich schon Fehlentscheidungen getroffen, wenn Leute einfach ihr Ding auf Biegen und Brechen durchziehen und sich auch nicht anpassen können oder keinen respektvollen Umgang miteinander pflegen können. Und da habe ich auch mein Lehrgeld gezahlt. Ich muss auch sagen, ich bin kein Freund der Ellbogenmentalität. Also dieses permanent auf andere Leute hinzeigen und sagen, ach, was hat der falsch gemacht und was macht der falsch und ich habe das alles rausgefunden, das passt nicht. Also auch für sowas habe ich nichts über und auch schon Fehlentscheidungen getroffen. Also wenn du heute nur noch da bist, um einen Kollegen anzupatzen, dafür gibt es mir keinen Platz. Definitiv nicht.
Was brauchen denn echte Unternehmer und Unternehmerinnen und solche, die es werden wollen, in Österreich heute wirklich?
Was sie brauchen? Leidenschaft, Freude an der Arbeit, Freude an diesem Thema, wenn man das leisten möchte. Das Schlimmste für mich ist, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich möchte Millionär werden. Das ist ein schönes Ziel, wenn man sagt, ich möchte viel Geld verdienen, das ist auch in Ordnung. Aber das ist nicht diese innere Motivation zu sagen, ich möchte mich verwirklichen. Das Geld alleine reicht als Antrieb einfach nicht aus. Und wenn du heute nichts Wertschätzendes in deiner Arbeit siehst, dann wirst du auch nie diesen Erfolg einfahren. Mein Chef hat zu mir immer gesagt, mach ein Geschäft nur, wenn du 100% dran glaubst. Wenn du sagst, das muss ich machen, wenn ich das nicht mache, verpasse ich die Chance meines Lebens. Diese halbherzigen Sachen, die funktionieren nicht. Ich sage, naja, probieren wir das halt mal und es gibt kein Halbschwanger. Es gibt nur Schwanger oder nicht Schwanger. Du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und wenn du halt sagst, ich will das unbedingt machen, dann mach es. Und genauso sieht es auch bei unseren Händlern. Ein wundervolles Erfolgsbeispiel. Ein ehemaliger Verkaufsmitarbeiter aus einem Kärntenunternehmen kommt zu mir und meinem Kollegen auf einer Messe und fragt uns und sagt, hey, Michael, ich möchte mich selbstständig machen, ich kann fantastisch verkaufen, ich habe auch eine Idee, wo ich mich niederlassen möchte, aber jetzt brauche ich eure Unterstützung. Und dann, das zeigt so die Leistung in der Verbundgruppe, dann haben wir den begleitet. Wir haben mit ihm einen Standort ausgesucht, eine Standortanalyse gemacht, eine Mitbewerberanalyse, Einzugsgebiet, Kaufkraft. Was braucht er für eine Flächenplanung? Welche Lieferanten nehmen wir rein? Was braucht er für einen Umsatz, Marge, Dienstleistungsanteil und so weiter? Und haben den geplant. Von einem Standort mit damals 200 Quadratmeter, heute da zwei Standorte mit 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche, ist sehr, sehr erfolgreich. Aber er hat auch zugelassen, dass man ihn unterstützen darf. Und mein Kollege aus dem kaufmännischen Bereich hat das auch sensationell gemacht in der Begleitung, in der Unterstützung. Und das zeigt einfach, wie man als Verbundgruppe unterstützend zur Seite stehen kann. Ja, wir haben ja keine anteilige Beteiligung an diesen Unternehmen, sondern wir sind im Rahmen einer Kooperation und Verbundgruppe, sind die Teil unserer Gruppe. Aber du hast ja kein Durchgriffsrecht, du hast ein unterstützendes Recht. Und da siehst du halt, wie sich ein Vertrauen über die Jahre aufbaut, so dass du heute einfach ein unglaublich schönes Miteinander hast, was man aber auch gegenseitig zugelassen hat. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich lasse mal gar nicht in die Karten schauen. Aber wenn du dich öffnest, dann ist das im Regelfall gewinnbringend wirklich für beide Seiten.
Lass uns zum Abschluss ein bisschen über persönliche Dinge sprechen. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Worauf bin ich heute stolz? Ich bin stolz, dass ich geblieben bin über die Zeit. Ist ja nicht selbstverständlich, auch wie ich den Werdegang gemacht habe. Bin doch sehr stolz darauf. Ich hatte die Chance, durch meine Ausbildung und so weiter, aber die Chancen muss man dann halt schlussendlich auch selbst ergreifen. Ich hatte das notwendige Glück, aber auch die Art und Weise, glaube ich, wie ich es gemacht habe, ich habe meinen Weg gefunden. Ich denke, das Wertschätzende, das Vertrauensvolle miteinander ist ein wesentlicher Schlüsselfaktor. Ich habe meine Diplomarbeit über die Messung der Qualität von Geschäftsbeziehungen geschrieben, habe mich ein Jahr intensiv damit auseinandergesetzt und Vertrauen ist einfach das Um und Auf im Geschäftsleben. Und das lebe ich jeden Tag, auf das bin ich schon sehr stolz. Darüber hinaus aber auch abseits von der Firma, dass ich mir als Mensch treu geblieben bin. Also ich bin genauso bei der Feuerwehr geblieben oder jetzt am Wochenende. Meine Familie kommt aus dem Waldviertel, aus dem wunderschönen Hardegg und unsere Burg hat jetzt wieder geöffnet nach vielen Jahren und ich habe jahrelang dort Führungen gemacht. Ich liebe diese Burg, die vor meiner Haustür war und ich lade jetzt alle meine Freunde ein, die mit mir gemeinsam die Burg besichtigen können, mache dort Führungen und zeige das von den Kleinsten bis zu den Ältesten und dann gehen wir dann das ganze Wochenende durch die Burg durch. Und ja, da kriege ich feuchte Augen, wenn ich dran denke, weil ich einfach wunderschöne Erinnerungen an diese Zeit habe. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Oder es hat einmal, mich hat einmal jemand beschrieben, wenn ich im Waldviertel bin, dann sagen sie mir, ja, der kommt mit einem Anzug von der Arbeit dann ins Waldviertel und dann zieht er sein Sportgewand an und läuft in den Nationalpark der Eiertal und findet dort seine Freude und seine Ruhe. Und dann gehe ich gerne schwimmen und lache viel und habe dort meine Freunde, genauso wie auch jetzt im Wiener Umfeld. Und dieses, dass du dir selbst treu bleibst und dass du etwas findest, was dir Kraft gibt. Bei mir ist es das Waldviertel und die Natur, der Sport und das soziale Umfeld ganz besonders und natürlich meine Familie, dass man das einfach nicht vergisst, wer man selbst ist, wo man herkommt und auch, dass man eine Dankbarkeit auch zurückgeben kann. Also mit beiden Beinen am Boden bleiben und nicht sagen, naja, das ist ja alles selbstverständlich und was müssen die und ohne mich. Nein, nein, nein. Jeder ist ersetzbar und jeder ist nur ein Teil dieser ganzen Kette und dass man sich auch so benimmt, so fühlt. Und dann denke ich, ist man gut aufgestellt auch für die Zukunft. Und ich freue mich auch, wenn man dieses Positive auch weitergeben kann. Die letzten Jahre waren wirklich besonders und herausfordernd, aber jetzt wieder zu sagen, komm, jetzt starten wir durch. Von Sport, von Kultur, von Musik, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach Leute zu begeistern und zu erfreuen. Und dieses kleine Miteinander, ich brauche noch denken im Nationalpark, ich mache sehr viele Laufrunden dort und genieße den Nationalpark und man grüßt jeden, den man dort trifft und jeder gibt dann ein Lächeln zurück und dieses Lächeln, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen, da achte ich auch darauf, das wieder mehr zu machen und die Leute mitzunehmen und da glaube ich, fährst du sehr gut im Leben damit.
Apropos Zukunft, was nimmst du dir noch vor? Was möchtest du noch schaffen beruflich? Was sind große Ziele?
Also ich bin mit meiner Verbundgruppe sehr, sehr glücklich hier. Aber ich denke, der österreichische Markt ist zu klein für drei Verbundgruppen. Und aus meiner Sicht wird sich diese Landschaft verändern. Und mein Ziel ist es, dass der österreichische Elektrofachhandel irgendwann, so wie beispielsweise in der Schweiz, unter einer Flagge läuft. Das ist unsere in der Schweiz und das ist auch mein Ziel für Österreich. Also ich möchte den Fachhandel mittelfristig einfach bei unserer Verbundgruppe, hinter unserer Verbundgruppe einen und ja, das ist mein persönliches Ziel, ganz klar.
Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Ja, man geht doch sehr viele Meter. Und wenn das dann auch gewertschätzt wird oder das auch von meinen Partnern draußen. Ich möchte ein wunderschönes Beispiel bringen. Wir arbeiten seit 2 Jahren mit dem österreichischen Klimafonds zusammen in Partnerschaft mit der Caritas bei einem Projekt, für die Energieberatung für sozialbedürftige Haushalte, wo auch am Ende des Tages Hausgeräte getauscht werden. Und wir bekommen jeden Tag Dankesnachrichten von Energieberatern, von Endkunden, die sich bedanken, was unsere Händler tagtäglich da draußen leisten. Manchmal kriegst du Gänsehaut, manchmal kriegst du wirklich Tränen auch in die Augen, was da rauskommt, wenn heute ein Händler 5-mal zum Bauhaus fährt und Holz kauft, damit eine baufällige Küche nicht auseinanderfällt und sagt, ich weiß, ich kann das nicht verrechnen, aber es war mir ein Anliegen, einfach diese ältere Dame jetzt glücklich zu machen und der eine Lösung zu bringen für ihre Küche. Oder wenn du Leute siehst, die sagen, ich spare jetzt 4 Jahre auf eine neue Waschmaschine und ihr unterstützt mich da jetzt, das ist sowas Einzigartiges. Und da kommt so viel Positives zurück, das kann man gar nicht in Worte fassen, das ist so wunderschön. Und wenn du dann zu einer Veranstaltung kommst und dann heißt, ah, da kommen die grünen Engel, dann hast du persönlich das Gefühl, was richtig gemacht zu haben. Und da geht es jetzt nicht ums Wirtschaftliche, sondern geht es um das Menschliche, um das Soziale. Und wenn es wirklich dann hunderte, tausende Haushalte sehen, Familien und Schicksale, die sagen, wir haben jetzt wieder die Chance auf ein vernünftiges Essen, Kochen. Und teilweise sind es wirklich sehr ärmliche Haushalte, die man hier unterstützt. Und das ist so schön, wenn man auch hier wirklich sieht, da gibt es eine soziale Komponente noch dabei. Und wenn unsere Leute das nicht als Auftrag nehmen, sondern als Passion und weit mehr leisten als notwendig. Das ist sowas Wunderschönes, das kann man gar nicht beschreiben. Ja. Und darauf bin ich unglaublich stolz. Und ich sage das auch meinen Partnern draußen. Ich sage, was ihr da leistet, das ist einfach so wundervoll. Und das spiele ich auch so zurück. Und da kriegst du Gänsehaut, wenn du in so einer Gruppe sitzt mit unseren Partnern. Das ist, da kann ich nur sagen, was meine EP-Händler hier draußen leisten. Herausragend, menschlich, sozial, wertschätzend. Und das gibt doch mir Antrieb, jeden Tag motiviert ins Geschäft zu gehen und sagen, komm, heute machen wir die Welt ein Stück besser.
Ich würde zum Abschluss gerne drei Sätze geben, die du vervollständigst, bitte. Kontrolle ist gut, aber...
Aber wichtig ist, dass die Leute auch selbstständig den Antrieb haben, etwas zu tun.
Klare Haltung geben heißt für mich...
Eine klare Haltung haben vor allem mal.
Und ein Leitsatz in meinem Leben ist...
Ein Leitsatz in meinem Leben, ja. Sich selbst treu bleiben, sich selbst seiner Herkunft immer bewusst sein und das Gute auch mit viel Dankbarkeit zurückgeben.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Michael, sehr, sehr herzlich, dass ich bei dir zu Gast sein darf für das schöne persönliche Gespräch. Danke, dass du so viel mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Es ist eine große Freude gewesen und ich weiß auch sehr zu schätzen. Ich denke, gerade wir im Mittelstand haben keine so große Lobby, wie man sich das oft wünschen würde. Und umso schöner ist einmal, wenn man noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was wir im Unternehmen machen, welche Menschen da dahinter stehen, was da alles passiert. Und ich danke dir für die wundervolle Gelegenheit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.